Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 27 unseres Podcasts. Er war oben. Dieser Titel steht in großen Lettern auf der aktuellen FF. Der Mann im Bild, ja, er ist unverkennbar, Reinhold Messner, in einer Nahaufnahme mit Holzfällerhemd. Ja, die Bergsteiger-Ikone, die wird am 17. September 80 und so viel haben wir mittlerweile mitbekommen, er will im kleinen Kreis feiern, auf einer Berghütte auf 2000 Metern, nur mit seiner Frau, mit Diane Schumacher. Privates preiszugeben, dagegen hat sich Messner eigentlich ein Leben lang gesträubt. Das hat sich nun mit seiner dritten Heirat geändert. Privat ist im Hause Messner das neue öffentlich, und zwar vor allem seit er den Streit mit seinen Kindern bekannt gemacht hat. Wir haben ja erst vor etwas mehr als einem Monat ausführlich darüber berichtet. Ja, und nun liegt die nächste FF-Titelgeschichte vor uns. Es ist die 21. Titelgeschichte, die FF seit ihrem Erscheinen im Jahr 1980 über Reinhold Messner veröffentlicht hat. Der Messner, der plötzlich die Boulevardspalten füllt, der soll in dieser Ausgabe allerdings kein großes Thema sein. Vielmehr geht es um eine kritische Auseinandersetzung mit dem gebürtigen Villnösser. Markus Lacher hat dazu mit mehreren seiner Wegbegleiter gesprochen, die sich dem Lebenswerk des Jubilars aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln annähern. Dabei ist FF-Redakteur Markus Lacher ja längst selbst ein Messner-Experte, denn wohl kaum ein anderer Südtiroler Journalist hat so oft über Messner geschrieben und hat ihn so oft zum Interview getroffen. Nun ist Markus Lacher hier bei mir im Studio und ich wollte von ihm wissen, wie er denn wirklich so ist. Dieser Messner, von dem man eigentlich meinen möchte, dass alles über ihn gesagt ist. Markus, wie oft hast du denn Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner zum Interview getroffen?
Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Es war in zwei Jahrzehnten jedenfalls einige Male. Entweder, dass wir im Duo erschienen sind zum Interview oder eben ich alleine. Redaktionsintern hat mir das ja den Ruf eingebracht, ein Messner-Experte zu sein, der ich aber nicht bin, das möchte ich gleich klarstellen. Ich bin zwar selber bergbegeistert und habe mich auch immer wieder mit der Alpingeschichte befasst, aber mit den Kenntnissen allein wird man dem Messner nicht gerecht. Oswald Oels, sein langjähriger Freund, hat ihn einmal als Gesamtkunstwerk beschrieben, überschwänglich. Und wenn man das so ein bisschen betrachtet, dann wird man ihm mit der Alpingeschichte nicht gerecht.
Reinhold Messner, also ein Gesamtkunstwerk. Man weiß von ihm aber auch, dass er zu Journalisten auch recht scharf oder vielleicht besser gesagt bissig sein kann. Erst kürzlich hat ihn das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel zum Interview getroffen. Spiegel Online wollte mit ihm über den Erbschaftsstreit mit seinen Kindern sprechen. Was tat Messner? Er hat das Gespräch kurzerhand abgebrochen. War er zu dir eigentlich immer freundlich oder gab es da auch Situationen, wo er trotz vereinbarten Interviewtermin nicht mehr reden wollte?
Nein, das gab es eigentlich nie. Es gab Pausen in den Interviews, die vielleicht auch sentimentaler Art waren, wo er ausgetreten ist, weil ihn ein Bild aus der Vergangenheit zu sehr mitgenommen hat. Aber vielleicht zurückkommend auf das Interview vom Spiegel. Genau genommen hat der Spiegel ja ein fünfminütiges Speed-Dating gehabt mit Messner anlässlich dieser Ausstellung Botschaft der Wildtiere, die ja von der Deutschen Stiftung Wildtiere organisiert wurde. Und der Spiegel wollte ihn zur Familien- und Erbschaftsgeschichte befragen und Messner hat eben abgeblockt. Und so haben sie über die ausgestopften Wildtiere gesprochen, die da herumstanden. Messner wurde dann gefragt, welche der Wildtiere ihn ansprechen, ob Wolf, Reh oder Wildschwein, wenn er sich am nächsten fühle. Und er meinte, im Moment bin ich mit dem Wolf in der Auseinandersetzung. Und das kann man jetzt auch mehrdeutig lesen, wenn man will.
Herrlich. Also so ist das Speed-Dating mit Spiegel verlaufen. Welches Interview hast du denn in ganz besonderer Erinnerung?
Ja, vielleicht jenes auf Schloss Sigmundskron vor genau 10 Jahren, das ich mit der Kollegin Alexandra Aschbacher geführt habe. Und wir haben ihn damals gefragt, ob seine biblischen Wutausbrüche, ob die auch gespielt sind. Messner kam da in diesem Zusammenhang auf die Rettungsaktion Peter Hilderis am Ammer der Plan zu sprechen. Ich glaube, das war 79. Eine steile Wand, ein 6000er. Dort hat er den Sohn von Everest-Erstbesteiger Edmund Hillary das Leben gerettet, zusammen mit anderen. Und Oswald Oels, der schon genannte langjährige Freund, war damals dabei und Messner hat ihn angebrüllt wie ein Tier, hat er uns gesagt, um schneller diese Wand, die total gefährlich war und mit Steinschlag übersät, zu den Verunglückten hochzusteigen. Und Messner war augenblicklich so sehr in diesen Bildern, in der Erinnerung, dass er eben austreten musste, um weinen zu können. Und da habe ich einen sehr empathischen Messner kennengelernt. Und man muss sagen, ungemein hilfsbereiten, der sich in Todesgefahr begibt, um jemanden zu retten. Tatsächlich haben sie damals 3 Leute gerettet. Übrigens, um das abzuschließen, Messner meinte damals, dass er Wut auch spielen kann. Nicht aber eine solche anarchische Wut.
Wenn wir über Medien sprechen, auch dort war wiederholt von Wut die Rede. Wir wissen, dass er wiederholt die Familie Ebner und den Adesia Verlag kritisierte. Wie war denn das Verhältnis zur FF?
Ja, um es vorsichtig zu formulieren, sehr durchwachsen. Man muss wissen, dass Messner zu den Mitinitiatoren der FF gehörte. Also er war bei der Gründung sozusagen ideell dabei. Und er hat uns nie verziehen, eine Geschichte über Günter Messner, die wir gebracht haben, als damals dieser Streit aufkam über die Geschichte am Nanga Parbat. Und seiner Meinung nach hatte die FF seine Ex-Kameraden, die seine Schilderung vom Unfallhergang irgendwie anders bewerteten oder anzweifelten, zu viel Raum geboten. Und hat gemeint, wir beteiligen uns an einer internationalen Rufmordkampagne. Ja, und das hat er uns eigentlich nie verziehen. Man muss dazu sagen, der Fundort der sterblichen Überreste von Günter Messner wurde ja dann ausfindig gemacht und seine Argumente waren hieb- und stichfest. Aber der Stachel schmerzt immer noch. Und so kommt es eigentlich bei Interviews, die wir mit ihm führen, zu einem kuriosen Ritual. Zuerst gibt es die Standpauke, dann das Interview, meistens jedenfalls.
Aber es gab auch Momente, als Reinhold Messner selbst zum Gespräch gebeten hat.
Ja, das war eigentlich der einzige Moment. Das war kurz nach, oder gegen Ende der Corona-Epidemie. Und Messner hat nach einer Pressekonferenz, die er anlässlich der Wiedereröffnung seines Bergmuseums Firmian abgehalten hatte, angerufen und sich beklagt, dass kein heimisches Medium präsent sei oder kaum ein heimisches Medium präsent sei. Das Museum hatte eine Durststrecke hinter sich. Man muss sich vorstellen, Corona, alles war geschlossen. Es ging auch um das existenzielle Überleben seines Museums. Und wenn man weiß, dass er eigentlich für seine Museumsarbeit keine öffentliche Unterstützung bekommt, ist das Verhalten durchaus legitim, dass man sozusagen dem Beachtung auch schenkt. Er brauchte einfach dringend Besucher. Aber mittlerweile hat er seine Museen ja schon lange der Tochter übergeben.
Und darüber gibt es ja auch den Streit. Aber kommen wir noch einmal zur FF zurück. Also Reinhold Messner und die FF verbindet eine lange und wir haben gehört auch wechselvolle Geschichte. Seit dem ersten Erscheinen vor 44 Jahren, also im Jahr 1980, hat ihm unser Magazin insgesamt 21 Titelgeschichten gewidmet. Welche verkaufte sich denn am besten, beziehungsweise auf welche gab es denn am meisten Resonanz?
Das kann ich eigentlich gar nicht genau beurteilen, weil ich vor den 2000er Jahren ja auch nicht in der Redaktion war. Aber dem Hören nach schlugen 2-3 Geschichten auf jeden Fall größere Wellen. Die eine war die Aufarbeitung seiner Fahnengeschichte. Wir erinnern uns, er sagte ja, meine Fahne ist mein Taschentuch. Und das war natürlich ein Tabubruch im heimatverliebten Südtirol. Eine andere Geschichte war jene, die seiner Mutter gewidmet war, die sozusagen aus dem Nähkästchen plauderte, viel Privates preisgab. Und dann auch nicht zu vergessen die Medienschlacht rund um Schloss Sigmundskron, dass man ihn ja als Standort seines Bergmuseums lange verwehren wollte.
Vor 4 Jahren, du hast es gerade eben angesprochen, hast du ja die Titelgeschichte Meine letzte Expedition verfasst, unter anderem mit einem langen Interview mit Messner. Diane Schumacher, seine heutige Frau, war damals noch recht frisch in seinem Leben und du hast sie nicht mal per Namen genannt in diesem Artikel, sondern du hast nur geschrieben, ich zitiere, neuerdings hat sogar die Boulevardpresse Gefallen an seiner Person, seitdem Messner auch ein paar Brosamen aus seinem Privatleben fallen lässt. Zitat Ende. Markus, hättest du es damals je für möglich gehalten, dass sich die Presse und nicht nur die Boulevardblätter irgendwann mal so sehr für das Liebesleben von Reinhold Messner interessieren?
Wenn man die Medienwelt kennt, ist das so überraschend eigentlich nicht. Messner ist eine weltbekannte Persönlichkeit und zu ihm sei ja alles schon gesagt und geschrieben worden, heißt's. Also wenn auch der letzte Winkel eines Lebenswerks ausgedeutet ist, rücken halt andere Dinge in den Fokus, auch wenn die so banal und noch so privat sind.
Aber hat sich Reinhold Messner die vergangenen 4 Jahre, also seit deiner letzten Titelgeschichte, gewandelt aus deiner Sicht?
Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich ihn seit über 2 Jahren nicht gesehen und gesprochen habe. Dass er sich gewandelt hat, sagt sein Sohn Simon. Aber wer sich die vielen Instagram-Posts Messners ansieht, könnte schon zu der Meinung kommen, nicht? Weil Messner hat sich ein Leben lang gesträubt, Privates nach außen zu stülpen. Auch wenn er diese Beiträge nicht selbst bespielt, so lässt er sie zu. Und so gesehen kann man vielleicht schon von einem neuen Messner sprechen.
Du hast nun erneut eine Titelgeschichte über Messner geschrieben zu seinem 80. Geburtstag und dort kamen gar einige Wegbegleiter zu Wort. Welche Aussagen von wem haben dich denn am meisten überrascht?
Vielleicht die von Beat Hechler. Beat Hechler ist der Museumsdirektor des Alpinmuseums der Schweiz, Alps nennt es sich. Ich habe ihn zu den Museen Messners befragt, das ist ja auch ein wichtiger Teil in der Kulturarbeit Messners ist. Hechler kommt darin, zunächst einmal natürlich auf das großartige Kommunikator-Talent zu sprechen und auf das Potenzial, das Messner da voll ausschöpfen kann. Aber in diesem Potenzial sieht er auch ein Risiko. Insofern, als er die Frage stellt, wie lange ein Brand sein kann. Und vielleicht darf ich ihn dort zitieren. Er schreibt, ein Brand steht und fällt mit seiner Attraktivität, mit seiner Beliebtheit. Was ist, wenn die lebende Legende einmal nicht mehr sein wird, um als Magnetbesucher anzuziehen? Er bringt da ein Beispiel von einem Kunstmusium in Bern, Paul-Klee-Museum, das jetzt mittlerweile auch abgegangen ist, den Fokus auf den Namensgeber zu nennen, weil eben der Name auch mit der Zeit verblasst.
Ja, das ist ja sehr interessant. Du hast ja im Laufe der Jahre auch immer wieder zur Marke Messner, also zum Brand Messner recherchiert. Ist er für dich Südtirols Werbeträger Nummer 1?
Unbestritten, er ist Werbeträger Nummer 1, wobei sich sein Wert eigentlich nicht bemessen lässt. Ich habe mal vor 4 Jahren probiert, eine Geschichte hierzu zu machen und habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, die sich auskennen und die sagen alle, eigentlich ist sein werbetechnischer Marktwert unbezahlbar. Messner war mal in einer TV-Runde mit Maybrit Illner zu dem Thema auch befragt worden, aber er hat Werbung für Südtirol gemacht und sie musste ihn regelrecht herbremsen. Sie sagte, jetzt genug der Werbetrommel geschlagen. Jetzt, wenn man weiß, dass ein Durchschnittspreis für den Einkauf eines Werbepakets, der natürlich abhängt von Größe, Sender und Sendezeit, zwischen 17.000 und 23.000 Euro schwankt im ZDF für 30 Sekunden, dann weiß man, ja, was so ein Auftritt eigentlich wert ist. Werbung für Südtirol abseits von Werbeschaltungen in einer Diskussionsrunde mit der Reichweite, also das kann sich schnell in einen 6-stelligen Euro-Betrag summieren. Ich denke, seine Werbung ist schlichtweg unbezahlbar. Außerdem, vielleicht nicht zu vergessen, er besitzt eine hohe Glaubwürdigkeit, weil er eben nicht für etwas Werbung macht, außer für sein Land und für sich, aber er muss kein Produkt in dem Sinn bewerben.
Er genießt ja auch nach seiner aktiven Karriere als Extrembergsteiger eine ungebrochene Aufmerksamkeit der internationalen Medien. Wie ist ihm dieses Meisterwerk gelungen? Man kann ja wirklich von einem Meisterwerk sprechen.
Ja, ich denke, das hat damit zu tun, dass er sich immer wieder neu erfunden hat. Er ist ja vom Felskletterer zum Höhenbergsteiger geworden, was zwei völlig konträre Dinge sind. Er ist vom Höhenbergsteiger zum Wüstendurchquerer geworden. Und er ging dann in die Politik, war im Europarlament für eine Legislatur, ist dann wiederum in ein neues Feld getreten als Museumsmacher, hat seine Museumswelt gegründet. Also, und schließlich hat er mit dem Film begonnen. Also dieser Mensch hat wirklich 7 Leben gelebt.
Und dann natürlich nicht seine Rolle als Buchautor, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Viele fragen sich, womit denn der ehemalige Abenteurer denn das meiste Geld verdient hat.
Ja, ich kann das jetzt eigentlich nicht bewerten. Ich nehme nur an, dass sicherlich seine Bücher die größte Basis für seine Einkünfte sind, nicht? Weil man davon ausgeht, wie viele sich davon verkauft haben, dass er Autorenrechte genießt, dass er auch zudem Vorträge, und zwar viele Vorträge macht, die bestbezahlt sind. Also ich denke, es ist schon sein Autorendasein und sein Dasein als Referent, das ihm sozusagen am meisten beschert hat.
Er hat ja im Laufe seines Lebens, besser gesagt, seit er 26 ist, über 90 Bücher verfasst. Das ist ja Wahnsinn. Hat er denn wirklich alle per Hand geschrieben? Stimmt das?
Also bis vor wenigen Jahren hat er nach eigenen Angaben die alle per Hand geschrieben. Und wer einmal mit ihm ein Interview geführt hat, da kommt nicht digital ein Interview zurück zur Autorisierung. Er lässt es ausdrucken, faxen vielleicht, oder man muss es abholen. Und alle Korrekturen sind handschriftlich angeführt. Deswegen ist es sehr glaubhaft und ich nehme es ihm ab, dass er die wirklich alleine schreibt, im Gegensatz zu vielen anderen bekannten Bergsteinern, die sich als Ghostwritern bedienen.
Aber worum ist es ihm beim Verfassen seiner Bücher gegangen? Um die publizistische Aufarbeitung der Alpinhistorie oder auch um das Bergsteigen einem größeren Publikum näher zu bringen?
Ja, ich glaube beides. Und vielleicht geht es auch um einen dritten Aspekt. Er will seine Geschichte erzählen und er will die Deutungshoheit über sein alpinistisches Tun bewahren.
Ja, das ist interessant. Nun zu seinem 80. Geburtstag ist sein jüngstes Buch erschienen, Gegenwind. Du hast es bereits vorab gelesen, dein erster Eindruck?
Ja, das Buch ist schon als Verteidigungsschrift zu lesen. Und da sind wir wieder bei der Deutungshoheit, nicht? Also Messner versucht, die Dinge, die ihm wichtig waren, noch einmal zurecht zu biegen oder zu thematisieren in einer Weise, die ihm seinem Standpunkt aus zutrifft. Und das sind die Kämpfe, die er ausgetragen hat und an denen er gewachsen ist. Aber man hat halt auch schon mal vieles davon gelesen.
Auch die FF, die kommt im Buch vor, unter anderem die Titelgeschichte über die Mutter von Reinhold Messner. Du hast sie vorhin angesprochen.
Ja, auch die FF kommt im Buch vor, und zwar des Öfteren. Er zitiert aus Interviews und Artikeln, die wir im Laufe der Zeit gebracht haben, um sozusagen zu dokumentieren bestimmte Standpunkte, die er vertreten hat, aber auch Standpunkte zur Sprache kommen zu lassen, die seine Version der Dinge unterstützen. Also die FF sozusagen als Dokumentationsarchiv gewissermaßen benutzt hat.
Und welche Rolle spielt das Thema Erbschaftsstreit im Buch Gegenwind?
Ja, er nimmt am Rande dazu Stellung. Er sagt, dass er verstoßen worden sei von seiner Familie. Ich finde, es ist sehr privat, und dass Messner das öffentlich macht oder thematisiert, kann man gutheißen oder nicht.
Aus deiner Sicht aber tut Reinhold Messner gut daran, den Streit so sehr nach außen zu tragen?
Ja, gute Frage. Er wird halt die Geister, die er rief, jetzt nicht mehr so leicht los. Und da tun sich eben in aller Öffentlichkeit Gräben auf, und die irritierend sind. Und letztlich haben sie das Zeug, einen Teil seines Lebenswerks zu beschädigen. Das glaube ich jedenfalls.
Es ist schon spannend, das Thema wird ja seit 2 Monaten über die Medien nun ausgetragen, und Messner selbst hat das öffentliche Interesse daran selbst losgetreten, als er zum Beispiel in der FF meinte, es war mein größter Fehler, bereits vor meinem Tod meinen Kindern testamentarisch den Großteil meines Vermögens zu überlassen. War das vielleicht auch ein gekonnter Schachzug, um Werbung für seine Neuerscheinung nun zu machen?
Also das glaube ich nicht. Messner ist ein guter Stratege, ein wunderbarer Selbstvermarkter. Aber so wie ich ihn kenne, so weit würde er nie gehen. Messner ist ein Mensch mit Haltung. Dass er sich dermaßen verbiegt, um Marktvorteile oder was auch immer zu erzielen, nein, das glaube ich nie und nimmer.
Gibt es denn Zahlen, wie hoch sich das Vermögen von Messner beläuft?
Ja, die Zahlen schwirren so seit einigen Jahren herum, bewegen sich so zwischen 30 und 40 Millionen Euro, wobei ich da sehr, sehr vorsichtig werde, weil woraus ergeben sich diese Zahlen? Man müsste die Kriterien kennen, um sozusagen diese Bewertung beurteilen zu können. Die Kriterien sind nirgendwo angegeben, deswegen, ich würde davon Abstand nehmen und überhaupt keine Zahlen nennen. Man weiß, er hat Besitztümer, ja, aber Zahlen zu nennen, das ist nicht sehr seriös.
Messner wird 80. Markus, was wünschst du Reinhold Messner zu seinem 80.
Gesundheit und dass er einen Frieden findet. Mit sich selbst auch.
Danke für das Gespräch. Ja, und mehr über Reinhold Messner lesen Sie in der aktuellen FF. Unter anderem finden Sie dort einen Gastbeitrag des Historikers Hans Heiß. Er meint etwa über Messner, ich zitiere, zu seinem 80. Geburtstag gebühren Reinhold Messner weder Huldigung noch rückhaltlose Bewunderung, sondern Anerkennung, auch große Dankbarkeit und der Wunsch nach Frieden, den er für sich vielleicht ablehnt, aber mehr denn je verdient. Zitat Ende. Ja, worüber berichten wir noch in der aktuellen FF? André Wert spricht mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmaier über die Lage in Österreich. Dort wird ja am 29. September gewählt und die FPÖ liegt in allen Umfragen vorne. André Wert fragt ihn unter anderem, was passiert, wenn nun Herbert Kickl von der FPÖ die Wahl gewinnt. Filzmaier dazu: Sollte die FPÖ Kanzlerpartei werden, so bedeutet das zwar nicht, dass die Verfassung aufgehoben werde oder keine Wahlen mehr stattfinden, aber es könnten demokratische Errungenschaften ausgehöhlt werden. Zum Beispiel, so Filzmaier, könnten öffentlich-rechtliche Medien stark beschnitten werden. Und abschließend noch ein Hinweis auf ein Porträt, und zwar von Karin Wallnöfer und von Lisa Gamper. Die eine ist die Mama, die andere ist die Mami, und zwar von Edda und Wilma, ihren beiden Mädchen. Lisa hat die Mädchen zur Welt gebracht, Karin hat sie adoptiert, und in der aktuellen FF erzählen sie ganz offen ihre Geschichte über die künstliche Befruchtung, wie wohl sie sich mit ihrer Familie in ihrem Dorf fühlen und wie die Regierung Meloni Familienglück zerstören will. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag. Denn Sie wissen ja, Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut.